Ja, ich möchte heute eine kleine Einführung geben in unser Thema des Wochenendes. Vielfalt, göttliche Vielfalt statt Monokultur, gemeinsam Gemeindekultur schaffen. Das ist unser Thema. Jesus lädt uns ja nicht zuerst ein, etwas Bestimmtes für wahr zu behalten oder etwas Bestimmtes zu glauben, sondern er lädt uns zu viel mehr ein. Er lädt uns ein für einen neuen Lebensstil. Er lädt uns ein für eine neue soziale Gestalt von Leben, nämlich Gemeinde, Gemeinschaft, Geschwisterschaft. Und ja, wie ist das mit der Kultur? Jede Familie hat so ihre eigene Kultur. Das merkt man eigentlich gar nicht. Kultur lebt man einfach. Man merkt es nicht, wenn man in seiner Familie lebt. Man merkt es erst, wenn man rauskommt. Also die meisten Ehepaare haben es erlebt, als sie zusammenkamen, dass man es doch sehr unterschiedlich machen kann, vieles. Weil normalerweise denke ich ja, naja, so wie ich es mache, ist es normal, so machen es alle. Das fängt schon beim Salatputzen an, was man da wegschmeißt oder was nicht und wie man das macht und wie die Soße schmeckt. Das ist einfach, jede Familie hat da, denke ich, so ihre Tradition. Die einen machen es eher süß, die anderen machen es eher joghurtmäßig, die anderen machen es eher mit Öl und Zwiebeln oder Knoblauch oder wie auch immer. Gut, das ist jetzt eine Kleinigkeit. Man kriegt es auch mit, wenn man in einer WG lebt, die ein bisschen mehr macht, als dass man einfach verschiedene Zimmer in einer Wohnung hat, sein, die auch eine Haushaltskasse haben und die zusammen essen, kochen und essen. Und man merkt es auf Gemeindefreizeiten, wenn man selbst kocht. Wir waren letztes Jahr in Ferienhäusern in der Eifel, einige Ferienhäuser, immer 8 Leute zusammen oder 4 bis 8 Leute. Und dann haben wir abwechselnd gekocht und es ist halt unterschiedlich, wie man das macht. Das sind jetzt Kleinigkeiten. Aber dann gibt es so Dinge, wie geht man mit Gästen um? Völlig unterschiedlich. Und wenn man dann jetzt mal guckt in andere Länder, also in manchen Ländern ist es völlig selbstverständlich, man kommt einfach vorbei, ist herzlich willkommen, die Familie, egal ob arm oder reich, tischt alles auf, was sie hat und hat Zeit. Bei uns, ich weiß nicht, wie es in Niederlanden ist, aber jedenfalls in Deutschland, so wie ich es kenne, man macht einen Termin und das ist schon mal ganz schwierig, weil jeder hat so viel zu tun. Und dann ist ganz klar definiert, ja, ist das jetzt Mittagessen oder Abendessen oder Kaffee trinken oder ein Glas Wein oder für was kommt man denn da zu Besuch? Ein Geschenk mitbringen? Ja, gehört sich so, ne? Das ist Kultur. Das ist Kultur. Und wir können das auf alle Lebensbereiche runterbrechen. Wir merken es sehr schnell, wenn wir uns näher aufeinander einlassen und dann die Unterschiedlichkeit wahrnehmen. Wie gehen wir mit Geld um? Wie gehen wir mit Sachen um? Also das ist als Ehepaar, da spreche ich jetzt nicht aus Erfahrung, aber sicher eine Herausforderung. Wie geht man mit Geld um? Ich habe es erlebt in einer Wohngemeinschaft mit Gütergemeinschaft und einer gemeinsamen Kasse. Also das ist, wir haben uns nicht ausgesucht. Also so ähnlich wie ihr, denke ich nur, wir haben uns nicht ausgesucht, aber und dann gleich viele, 34 Leute waren das damals, inklusive Kindern. Naja, und da gab es so eine gemeinsame Kasse und dann gingen Leute unterschiedlich mit ihren Sachen um. Bei manchen Leuten ging einfach ständig was kaputt. Bei mir nicht, weil ich gut drauf aufgepasst habe. Ja, wie geht man damit um? Konfliktpotenzial, unterschiedliche Kulturen. Ich brachte ein Auto in die Wohngemeinschaft ein und in die Gütergemeinschaft, also auch noch mehr, aber eben auch mein Auto, mein Moped, mein Fernseher und so weiter, aber auch mein Auto. Und das war damals mein Traumauto, es war ein roter Fiesta. Und ich mochte den, ich hatte den noch gar nicht so lange. Und natürlich fuhr jeder mit allen Autos. Ich bin meistens mit dem Fahrrad gefahren. ins Schulpraktikum, was ich damals gemacht habe, oder Schulvikariat. Und mein Auto wurde dann von anderen gefahren. Und eines Tages setzten zwei Autos gleichzeitig zurück, derjenige, der in meinem Auto saß, und derjenige in einem anderen Auto. Und platsch war da eine Delle im Heck, in meinem schönen Auto, was ich gepflegt hatte. Ja, und die Kultur war damals unsere. Heute finde ich, das war wirklich etwas ideologisch. Wir leben von den Abfällen der Gesellschaft und wir beulen das aus und wir spachteln da ein bisschen, damit es nicht rostet, aber das muss jetzt nicht wieder schön aussehen. Ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand. Ah, war nicht meine Kultur. Okay, meins hat jetzt auch so an der Seite so ein paar Sachen, wo ich dachte, nee, das lasse ich jetzt nicht noch machen. aber das hat mir schon was ausgemacht. Unterschiedliche Kultur. Und das war jetzt die Kultur der Wohngemeinschaft, wo ich halt ein Teil war und auch später gekommen bin. Ich habe die jetzt nicht mit gegründet damals, sondern ich bin halt so gegen Ende gekommen. Unterschiedliche Kulturen. Wie gehen wir mit Armen um? Teilen wir, und ist es dann selbstverständlich zu teilen? Oder sagen Sie, oder denken wir eher, naja, ist doch selber schuld, wenn jemand arm ist, soll doch arbeiten, soll was Ordentliches lernen? Wie gehen wir mit Konflikten um? Sind wir schnell eingeschnappt und sauer? Reden wir nicht mehr miteinander? Kehren wir es unter den Teppich und tun so, als sei nichts? Und irgendwann explodieren wir dann? Oder sprechen wir es an? Sind wir es gewohnt zu diskutieren? Sind wir es gewohnt, mit Leuten unterwegs zu sein, die unterschiedlicher Meinung haben und trotzdem mögen wir uns und sind zusammen? Unterschiedliche Kulturen. Völlig unterschiedlich in unterschiedlichen Familien. Völlig unterschiedlich. Wie gehen wir mit dem um, was wir haben? Wie gehen wir mit unserer Schöpfung um? Ist uns das egal? Oder tun wir alles, was nötig ist, was möglich ist? Kein Plastik, gar nicht. Und nichts. Und kein Fleisch. Und ein Bienenkorb, im Bienenstock im Garten. Wildwiese, damit die Bienen ein Zuhause haben. Oder englischer Garten ohne Blümchen, ohne Unkraut, schön grün. Unterschiedliche Kulturen, auch innerhalb der Gemeinden. Ich würde sagen, in der Vineyard Aachen gibt es das alles. Aber vermutlich in Kleve und in Köln und in Hilden auch. Jesus hat auch eine Kultur geprägt. Er hat eine Kultur geprägt mit seinen Jüngern. Und er hat sie immer wieder gelehrt und er hat es mit ihnen gelebt. Er hat gelebt, wie Barmherzigkeit aussieht, wie Kinderfreundlichkeit aussieht. Und wenn wir ihm folgen wollen, heißt es auch, dass er uns einlädt, dass er uns fragt, darf ich deine Kultur verändern? Darf ich deine Familienkultur verändern? Und Jesu Kultur ist nicht unsere westlich-bürgerliche Kultur. Es ist ja im vorletzten Jahrhundert bei den Missionsbewegungen oft so gewesen, dass dann europäische Leute ihre Kultur, also nicht nur den Glauben nach Afrika gebracht haben, sondern auch ihre Kultur. Und dann gab es auf einmal Kirchenbauten und dann gab es eine Orgel. Ach, es ist doch nicht Jesu Kultur. Jesus hat keine Orgel gehabt. Und in Afrika trommeln sie. Warum brauchen die eine Orgel? Und oftmals denken wir, das, was bei uns so normal ist, auch als christliche Gemeinde, das sei jetzt christliche Kultur. Aber das ist es nicht unbedingt. Und es gibt sicher Kulturaspekte, da sind wir nah dran. Und es gibt Kulturaspekte, da sind andere Länder und Völker viel näher dran, an dem, wie Jesus es gelebt hat. Wenn wir bei Jesus mal schauen, welche Aspekte die Kultur hatte, die Jesus mit seinen Jüngern zusammen vorgelebt hat, dann begegnet uns zunächst mal die Bergpredigt. Und in der Bergpredigt geht es erstmal um eine völlige Neubewertung von Mangelsituationen. Bei den Seligpreisungen, selig seid ihr Armen oder ihr geistlich Armen, selig seid ihr, die ihr leidet oder trauert, selig seid ihr, die ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, selig seid ihr Verfolgten. Oh, glücklich seid ihr, wenn ihr das alles erlebt. Und ich denke, die meisten von uns würden sagen, glücklich bin ich, wenn ich das nicht erlebe. Wenn ich nicht verfolgt werde, wenn Gerechtigkeit da ist und ich danach dürsten muss, wenn ich nicht trauere und kein Leid habe und auch nicht arm bin. Alles völlig umgedreht. Oder dann geht es um die Feindesliebe, es geht um das Geben, es geht um das Schätze sammeln, um das Sorgen machen, um das Richten und all diese Dinge. Unglaublich herausfordernd. Manche Theologen haben sich darüber gestritten, ob das jetzt ein Programm ist, ein politisches Programm für die Welt oder ein Programm für die Gemeinde. Ich glaube, es ist sehr eindeutig, nämlich es heißt am Anfang, Jesus stieg auf einen Berg. Ein Berg ist immer in der Bibel sehr wichtig. Ein Berg ist ein Ort der Gottesoffenbarung, der Gottesnähe, Gottes Herrlichkeit. Und dann heißt es, dann setzte er sich. Setzen ist so ein Zeichen von, ich lehre jetzt. Die damaligen Rabbiner, die haben sich gesetzt zur Lehre, die standen nicht, sondern die haben sich gesetzt. Und dann hat er die Jünger um sich geschart. Es war eine Jüngerlehre. Und die Bergpredigt ist eigentlich das, wie er uns einlädt zu leben, als Kontrastgesellschaft. Er beruft uns, eine Kontrastgesellschaft zu sein, als Christen. Nicht nur ein Kontrast-Einzelleben, sondern eine Kontrastgesellschaft zusammen, als Gemeinden. Finde ich super spannend. Finde ich total sinngebend, da mitwirken zu dürfen an dieser Kontrastgesellschaft und da zu schauen. Ja, und wenn wir weiterschauen, bei Jesus entdecken wir natürlich noch ganz viel in der Praxis. Da sind die Geschichten, wie er mit Sündern umgegangen ist. Ich denke an die sogenannten Zöllner und Sünder. Er hat einen Zöllner, das war so ein Schurke, wirklich. Erstmal hat er mit den Römern zusammengearbeitet, die die Unterdrücker waren. Und zweitens hat er immer mehr genommen, als er durfte oder sollte und sich dabei bereichert. Und Jesus hat einen solchen gerufen, sein Jünger zu sein. Ich glaube, der musste seine Kultur sehr verändern. Bei Zachäus, auch ein Zöllner, sehen wir es dann, wie er die Kultur verändert hat? Durch einen Besuch von Jesus hat er gesagt, ich gebe alles zurück, was ich ergaunert habe und noch viel mehr. Das war eine kulturverändernde Begegnung mit Jesus. Die Ehebrecherin, die Pharisäer kamen, um sie zu verurteilen und sie zu steinigen. Und Jesus sagt, wer ohne Sünde ist von euch, der werfe den ersten Stein. Kulturveränderung für die Pharisäer unglaublich herausfordernd. Für sie war es, für die meisten war es so, dass sie sich tatsächlich nicht darauf eingelassen haben. Sie wollten bei ihrer Kultur bleiben. Die war äußerlich sehr exakt, aber im Herzen sah es ganz anders aus. Jesus bezeichnet sie einmal als getünchte Gräber. Innen drin stinkt es und ist es verwest und außen ist alles top. Ist auch die Kultur von manchen Menschen. Außen wunderbar, alles top und innen stinkt's. Nicht die Kultur Jesu. Dann die Geschichte, wie er mit den Frauen umgeht. In einer Gesellschaft, in der Frauen nichts wert waren. Frauen durften nicht alleine mit einem anderen Mann zusammen sein, es sei denn ihr Ehemann, die waren nur zu Hause, so ähnlich wie jetzt in den Nahostländern, in den arabischen Ländern eher. Sie durften nicht vor Gericht aussagen. Ihre Zeugenaussage hat nichts gegolten. Und Jesus spricht mit ihnen. Jesus beruft sie als ihre Schülerinnen. Es gab Jüngerinnen. Das sieht man leider nur im Lukas-Evangelium. Da gab es eine Susanna. Das war eine Jüngerin. Und es gab noch andere. Und er lässt sie seine Auferstehung bezeugen. Sie sind Auferstehungszeuginnen. Eine völlig andere Kultur, die er da bringt, in seiner damaligen Kultur. Völlig anders. Dann die Geschichte, wie er mit Fremden umgeht. Beispiel mit den Samaritanern. Die waren ja so ein Volk, die waren nicht so richtige Juden. sondern ein Mischvolk. Die hatten so eine Mischreligion. Und da durfte ein Jude eigentlich nicht durchgehen. Die gingen außen rum und hatten auch keinen Kontakt mit Samaritanern. Das durften sie nicht. Jesus geht mitten durch, macht Halt an einem Brunnen, spricht mit einer Frau, die Samariterin ist. Völlig kultursprengend. Das darf er nicht. Er ist noch alleine. Alleiniger Mann mit alleiniger Frau. Fremde. Ungläubig. Ja, sie ist schon gläubig. Sie fragt ja, wo sollen wir anbeten? Aber jedenfalls nicht jüdisch gläubig. Ja, Fremde und Frau. Kulturverändernd. Er stellt ja dann in dem Gleichnis auch einen, den barmherzigen Samariter. Das ist ja so ein, wir wissen alle, barmherziger Samariter, ja, ist für uns irgendwie so eine, kennen wir halt. Aber was da drin steckt, ey, der stellt einen Samariter, einen Fremden, als Vorbild hin. In einer jüdischen Gesellschaft, wo man nicht mit Samaritern umgehen darf. Und Jesus sagt, das ist ein Vorbild. Wow, was für eine Sprengkraft. Genau mit den Kindern. Kindern waren auch nicht viel wert. Und dann kamen die Frauen mit ihren Kindern und wollten sie zu Jesus bringen. Und die Jünger haben gesagt, nee, der hat jetzt was Wichtiges zu sagen. Und da seht ihr doch, die ganzen Erwachsenen hören zu und die müssen das jetzt hören. Ey, mit euren Kindern, bleibt doch weg. Lass Jesus, die lasse ich erstmal groß werden. Und Jesus sagt, lockern, ja, lass die Kinder zu mir kommen. Kommt ihr Kinder. Und er nimmt sich Zeit für die Kinder und segnet sie. Und dann dasselbe wie bei diesem Samariter, er stellt die Kinder zum Vorbild hin, sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in mein Reich kommen. Boah, was für eine Kulturveränderung. Was für eine Herausforderung. Auch für uns. Und dann, wie er feiern konnte. Jesus hat den Wein vermehrt und das war richtig viel. 6 riesige Krüge, damit die feiern konnten und Hochzeit feiern konnten. Und wie oft hat er sich einladen lassen? Und ich glaube, da ging es auch hoch her. Also es ist nicht sauertöpfisch, die Kultur von Jesus. Feiern ist übrigens eine geistliche Übung. Ich glaube, dass wir Nachholbedarf haben. Wir sind oft so arbeitsorientiert, also ich auch. So arbeitsorientiert. Und Jesus lädt uns ein zu feiern. Wir werden das hier auch tun. Wir haben die Gelegenheit. Es gibt einen Disco Fox Workshop. Also wenn man das mal ein bisschen tiefer gräbt und so guckt, was steckt da eigentlich für eine Kultur hinter dem, was Jesus uns vermittelt hat, was er gesagt hat und was er getan hat, dann entdeckt man ganz viel. Und ganz vieles, wir haben uns da so dran gewöhnt, an diese biblischen Geschichten aus den Evangelien, aber da ist ganz viel, was wirklich Veränderung provoziert. Auch für diejenigen, die das Wort Gottes schon lange lesen. Ich merke, dass ich da an einigen Punkten Nachholbedarf habe. Und dass es nicht so selbstverständlich ist, obwohl ich diese Geschichten alle kenne und schon so lange darüber predige. Übrigens waren die Christen im Mittelalter über viele Jahrhunderte kulturprägend. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Es gab im Mittelalter natürlich auch viele schreckliche Dinge, aber es gab vor allen Dingen in den Klöstern, Klöster haben Kultur geprägt. Die Benediktiner zum Beispiel, die haben ein ganz gutes Arbeitsethos. Benediktiner arbeiten oft handwerklich, sind oft hochintellektuelle, oft promovierte Leute und sticken oder backen Hostien oder sowas. Also, oder haben andere Handwerke. Und im Rahmen dieser Regel, der Benediktiner Klosterregel, steht einiges zur Arbeit. Also sie haben wirklich eine normale handwerkliche Arbeit getan und sie sollen gute Arbeit machen, qualitativ gut. Sie sollen sie nicht unter Preis verkaufen, aber auch nicht überteuert. Also hochwertige Arbeit. Und sie sollen sie zur Ehre Gottes tun. Sie sollen Gott mit ihrer Arbeit loben. In großen Klöstern gibt es viele Werkstätten, Münster-Schwarzach zum Beispiel, das ist ja ein riesiges Kloster, da in der Nähe von Würzburg. Anselm Grün kennt vielleicht einige von den Tausenden von Seiten, die er schon geschrieben hat, was er übrigens nicht mit seinem ersten Beruf macht. Er ist zwar auch Theologe, kann sogar sein promoviert, das weiß ich nicht genau, aber er ist eigentlich auch Finanzmann und hat über viele Jahre die Finanzen des Klosters geleitet, als Finanzchef mit 6 großen Betrieben und einer Schule und so weiter, die ganzen Finanzen. Und schreibt seine Bücher morgens früh, ganz früh, 5 oder so, 4 bis 5 oder so, 6. Also Benediktiner haben ein Arbeitsethos geprägt und leben das bis heute. Franziskaner haben viel geprägt, was den Umgang mit Armen und Kranken betrifft. Sie haben im Kranken Christus gesehen und tun das bis heute. Im Kranken Christus sehen. Da gibt es eine ganz faszinierende Geschichte von Franziskus und einem Aussätzigen und einem, der ganz unfreundlich war zu all seinen Pflegern und da wollte kein Pfleger hingehen. Und dann ist Franziskus gegangen und hat ihm seine Wunden gepflegt und hat in ihm Christus gesehen. Und in dieser Geschichte geschieht es dann, dass dieser Aussätzige gesund wird. Aber er hat in ihm Christus gesehen und seine Wunden gepflegt. Das haben Franziskaner geprägt. Kultur Jesu. Aber auch diakonische Bewegungen in der evangelischen Christenheit im 19. Jahrhundert vor allen Dingen waren kulturprägend. Es entstanden Krankenhäuser. Die Bewegung der Diakonissen hat man heute fast nicht mehr, die so ein Häubchen hier aufhaben. Ich hatte eine Kindergartentante, das war eine Diakonisse. Ich habe die sehr gemocht. Und die haben auch ganz viel getan für Arme und Kranke. Christen haben über Jahrhunderte die Kunst geprägt und die Musik. Durch den Worship kommt wieder etwas Musikprägendes. Es wäre toll, wenn das noch mehr in die Gesellschaft käme. Und Creative Arts, Worship und Creative Arts in Vineyard Dach, da ist eine Gruppe, die will das wiederentdecken. Dass wir Kultur prägen, auch in die Gesellschaft hinein. Ich denke, da erlebt ihr auch in Kleve einiges, wo ihr in der Stadt euch einbringen könnt mit der Kunst. Und das ist gewaltig. Ja, meine Frage heute Abend ist, sind wir bereit, uns von Jesus ansprechen zu lassen, uns so auf ihn einzulassen, dass er unsere eigene Kultur verändern darf, unsere persönliche und unsere gemeindliche, sodass sie mehr dem entspricht, was Jesus möchte. Es geht in den Workshops zu großen Teilen um verschiedene Aspekte von Reich Gottes Kultur. Manche sind als solche erkennbar, direkt, andere, das ist eher indirekt. Zum Beispiel könnte man sich ja fragen, aber ich habe es vorhin schon gesagt, was hat denn Disco Fox mit Reich Gottes Kultur zu tun? Also es ist die Kultur des Feierns. Wir feiern. Footballspiel gibt es auch. Was hat das mit dem Reich Gottes zu tun? Es geht um Gemeinschaft, es geht um Team, es geht um Zusammenarbeit und Zusammenspiel. Ja, Kinderfreundlichkeit merkt man daran, dass wir die meisten Workshops oder viele, viele Workshops sind aus unterschiedlichen Generationen zusammengesetzt. Ich bin gespannt, ob sich's wirklich mischt und wie wir dann damit umgehen, ob das gut geht. Lasst uns darauf einlassen. Jesus, danke. Danke für das, was du uns vorgelebt hast. Danke, dass du uns einlädst, uns von dir verändern zu lassen. Auch in unserer Kultur. Und es kann sein, das geht viel tiefer als etwas zu glauben in unserem Kopf. Danke, dass du damals mit deinen Jüngern eine Kontrastgesellschaft begonnen hast. Und danke für all das, wo Christen Kontrastgesellschaft waren im Laufe der Geschichte oder wo sie es heute sind. Und ich wünsche mir, Herr, dass wir es mehr sind. Dass wir wirklich Kontrastgesellschaft sind in unseren Städten. Dass man an dem, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander umgehen und wie wir mit den Menschen umgehen, die um uns herum sind in unserer Stadt, dass man da etwas sehen würde, dass wir uns anders verhalten, als es vielleicht viele andere täten. Dass wir mehr deinem Bild entsprechen, dass du uns formen kannst. Wirke, Heiliger Geist, an uns an diesem Wochenende. Forme du uns. Du bist der Töpfer und wir der Ton. Forme uns, Herr. Ich würde euch gerne einladen, wenn ihr dieses Gebet mitsprechen könnt, dass er euch herausfordern darf, auch etwas zu verändern an unserer Kultur, sehr aufsteht. Und dann bete ich weiter. Einfach als ein kleines Zeichen, als einen kleinen Schritt, das Herz zu öffnen und zu sagen, Gott, du darfst mich formen. Du darfst etwas Neues in mich hineinlegen. Und Jesus, da sind wir vor dir. Mach uns aufmerksam. Und Jesus, eigentlich wünsche ich mir auch, dass wir uns gegenseitig aufmerksam machen können, weil oft haben wir so blinde Flecken, dass wir es gar nicht sehen, wo wir deiner Kultur und deinem Lebensstil nicht entsprechen. Dass wir die Freiheit gewinnen könnten, uns aufmerksam zu machen, wenn das nicht so ist. Und dass wir bereit sind, Korrektur anzunehmen. Ich möchte das gerne, Jesus. Nimm uns und forme uns. Uns und unsere Gemeinden. Lass uns entdecken, wo wir anders geprägt sind. Wirke an uns, Herr. Komm, Heiliger Geist. Amen.